und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, das ist die 181. Folge. Wir persönlich kommen jetzt gerade zurück aus Namibia, sitzen im wunderschönen Kapstadt und genießen es, wieder auf Reisen zu sein. Ein unglaublich schönes Gefühl, wieder interkontinental unterwegs zu sein. Ein super schönes Gefühl, wieder in Afrika zu sein. Es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht, die letzten 10, 12 Tage. Und ja, wie ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, wir sind ja früher sehr oft in Afrika gewesen und durch Corona sind wir nicht mehr zurück gewesen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Wir sind jetzt noch ein paar Tage hier in Kapstadt und am Freitag geht es für uns nach Botswana, wo wir dann eine Reitsafari wieder machen. Das war ja unser letzter Besuch vor Corona. Da haben wir auch eine Reitsafari gemacht in Botswana, damals im Südosten und diesmal im Nordwesten, im Okavango-Delta. Das wird richtig cool. Mehr dazu aber demnächst hier im Podcast. Lin und ich werden selbstverständlich darüber sprechen und eine Abenteuerhappen-Folge aufnehmen. Und heute geht es also nicht um Afrika. Heute geht es um Freddy und Patricia, und die beiden haben alles verkauft, alles aufgelöst und sind in ein Auto gezogen mit 12 Bananenkisten und einer Matratze. Das haben sie in Deutschland gemacht. Danach waren sie auch noch in den USA unterwegs. Und wie krass das war, diese Entscheidung zu treffen, wie dieses Erlebnis war, darüber sprechen wir heute. Es ist ein sehr, sehr tolles Gespräch gewesen. Freddy war schon mal Gast hier im Podcast, was auch eine richtig coole Folge war. Schaut also da auch gerne mal vorbei oder hört sie euch an. Und wie gesagt, das ist heute die 181. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet für euch alle Infos wie immer unter www.offthepath.com/Folge181. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Freddy und seiner Geschichte. Freddy, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf wieder.
Ich freue mich sehr. Das letzte Mal haben wir gerade herausgefunden, Dezember 2018 gesprochen. Mhm. Ist eine Weile her. Damals haben wir über dein letztes Buch gesprochen, König der Hobos. Und heute sprechen wir über dein letztes Buch, dein neues,
das aktuelle
Buch. Ja. Das vor dem nächsten, bestimmt.
Ja, es ist immer vor dem nächsten, auf jeden Fall, genau.
Aber ein sehr spannendes Thema heute. Ich bin gespannt, wie das bei der Community hier ankommt, weil wir sind ja eine Community voller Vanlifer, ja. Und wir kennen das. Und ihr habt es aber auf ein neues Extrem quasi gebracht.
Findest du? Ja, okay.
Nein, aber also neues Extrem im Sinne von relativ spartanisch unterwegs gewesen und die ganzen Challenges, die damit einhergehen, quasi erlebt und sehr schön dokumentiert. Und ich finde, das ist ein sehr ehrliches Buch, ein sehr ehrliches Projekt gewesen, was ihr da gehabt habt.
Ja, danke für die warmen Worte, das freut mich.
Also ich habe mir vorher schon eure Videos angeschaut, ich habe das Buch auch ein bisschen gelesen und es macht wirklich sehr viel Spaß, deine Worte quasi zu lesen. Und das hattest du schon beim ersten Buch oder beim letzten Buch. Wie viele Bücher hast du jetzt? Das vierte.
Das war das vierte jetzt, genau.
Genau, das fünfte kommt jetzt dann wahrscheinlich. Und lass uns mal kurz zurückdrehen in die Zeit. Okay. Wir haben 2018 gesprochen.
Ja.
Wo warst du da? Weißt du das noch?
Ja klar. Da waren wir in Hamburg und dann bin ich ja gerade oder irgendwie kurz davor bin ich von dieser Reise mit den Hobos zurückgekommen und hatte das Buch geschrieben und die hat mich auch so nachhaltig beeindruckt und dann stand ich da, Patricia und ich hatten ja diese Altbauwohnung in Hamburg, die wir per Zufall über Connection, wie es halt so ist heute, ne, bekommen hatten und waren eine Zeit lang damit ganz glücklich. Und dann bin ich aber von dieser Reise zurückgekommen und dachte so, ja, das kann doch nicht sein. Wir zahlen fast 1.000 Euro für diese Wohnung, die auch noch irgendwie die Hälfte der Zeit leer steht. Wir haben lauter Kram, den wir nicht benutzen und wollen wir nicht irgendwie mal was anderes machen. Und das war dann der Startschuss zu dem Projekt.
Und ich meine, du bist ja damals aus den USA zurückgekehrt, König der Hobos. Da bist du mit dem Güterzug durch die USA gereist, hast sehr viel erlebt. Das ist eine Folge für sich. Ja. Und das muss ja ein krasses Erlebnis gewesen sein, wieder zurück in die eigenen vier Wände.
Total.
Zurück in dieses geordnete deutsche Leben.
Ja, also absolut, du hast vollkommen recht. Also was dann einfach so hängen geblieben ist, was mich so krass stark beeindruckt hat bei den Hobos, war halt diese Genügsamkeit, mit der sie unterwegs waren. Dass sie halt alles, was sie hatten, war halt das, was in den Rucksack passte. Und in dem Sinne waren sie halt auch sehr einfach sehr konsumkritisch. Also ich meine, vor allem in den USA, wo es einfach immer um das mehr und größer und weiter geht. Aber wir haben das ja halt auch. Also und jeder kennt das von seiner Wohnung, dass egal wie groß die Wohnung ist, man schafft es immer, die irgendwie zuzumüllen, früher oder später. Ja, also das passt sich dann immer irgendwie dem Raum an, seine Habe. Und man hortet halt. Und man hortet immer weiter und man will nichts wegschmeißen. Und bald irgendwie sind, ich fand dann, dass diese Dinge, die man ja eigentlich schon aus einem gewissen Grund gekauft hat, irgendwann sich verwandeln von dieser Schönheit, dass sie einem Fesseln anlegen. So, und da wollten wir irgendwie uns davon befreien und dachten, das ist dann einfach eine gute Idee. Wie macht man das am besten? Also mein Frühjahrsputz, danach irgendwie ein Jahr später ist immer wieder das Gleiche. Wir machen es irgendwie ganz radikal. Wir kündigen die Wohnung, wir verkaufen unser Zeug und wir ziehen ins Auto.
Total, also total spannend und also radikal trifft es sehr gut. Haben wir übrigens auch schon mal hinter uns gehabt oder gebracht, zweimal sogar. 2015, 2016 haben Lean und ich alles verkauft und erst letztes Jahr wieder. Und man sagt ja auch, jeder Mensch hat ungefähr 10.000 Dinge. 10.000 Dinge, 10.000. Genau, 10.000 Dinge. Ja. Kommt bei mir, zwischenzeitlich kam das gar nicht mehr hin. Also ich glaube sogar, vielleicht ein bisschen mehr. Es ist wirklich total irre, wie viel man ansammelt.
Ja, Kram. Das Kram, genau, Schnickschnack. Und das meiste irgendwie hast du ja vergessen. Und das Interessante ist ja daran, solange es nebulös bleibt, könntest du sagen, okay, wenn jetzt eine essentielle Frage ist so, okay, ein Feuer bricht aus und du kannst drei Sachen retten aus deiner Wohnung irgendwie. Was nimmst du mit, ja? Und dann nimmst du nur diese drei Sachen mit und den Rest brauchst du eigentlich nicht. Den vergisst du irgendwie komplett. Aber wenn du dann tatsächlich dabei bist, Zeug loszuwerden und alles nochmal in die Hände nimmst, ja, und dann denkst du ja auch so, also ich frage mich, wie es dir dabei gegangen ist. Mir fiel es echt schwer, weil ungesehen wäre es leicht gewesen, das wegzuwerfen, aber wenn ich es dann in den Händen hatte, dachte, das könnte ich vielleicht doch nochmal gebrauchen.
Ja, also beim ersten Mal sehr schwer. Da sind wir sogar, glaube ich, fast sogar einen Schritt weiter gegangen als ihr. Ihr hattet ja noch eure 12 Kisten, die ihr im Auto hattet.
Ja, genau.
Wir hatten jeder einen Handgepäcksrucksack.
Stark.
Und eine Umzugskiste.
Stark, stark.
Die haben wir in Berlin in so einem Lager quasi reingepackt. Da waren Winterklamotten, auf dem Rücken hatten wir Sommerklamotten und sind dann irgendwie los. Und dann haben wir im Winter mal quasi gewechselt, immer kurz zurück nach Berlin. Und das haben wir 2 Jahre durchgehalten.
Wow, ja.
Und jetzt beim letzten Ausmisten war es relativ einfach.
Ja, das kann ich verstehen.
Es wird jedes Mal einfacher. Welche sind die drei Dinge, die du mitnehmen würdest?
Computer, meine Tagebücher und Manuskripte. Das war's.
Ich habe gerade auch mal ganz schön überlegt, ich würde, also Pass, Kreditkarte und meinen Hund.
Ah ja, gut, Pass, Kreditkarte irgendwie, das ist, ich meine, das hat man ja eher eigentlich so im Portemonnaie, ja gut. Ich dachte jetzt eher so von den Dingen, ja, den Hund, gut, da bin ich froh, dass du den.
So, alles andere kann ich, also gut, okay, wenn das dabei ist, dann wäre es vielleicht sowas wobei, meine ganzen Daten, mein Server, den habe ich nämlich zu Hause.
Ja.
Aber alles andere ist unwichtig, ehrlich gesagt. Das ist ja wirklich das Hab und Gut, das, wovon wir leben.
Ja.
Für dich ist das dein Computer, deine Manuskripte, das ist, womit du da quasi dein Leben finanzierst.
Aber wer und, ich bin, also auch deine
Identität. Der du bist, genau, genau. Ja, deine Identität.
Ja, richtig, ja.
Ja, total spannend.
Ja, und was habt ihr, ich möchte auch kurz fragen, was habt ihr gemacht mit, meine, ihr hattet dann viel weniger, aber was habt ihr mit Büchern gemacht?
Alles weg.
Alles weg.
Alles weg. Wir haben wirklich verschenkt, verkauft, so wie ihr es eigentlich auch gemacht habt, ne? eBay-Kleinanzeigen, Flohmärkte.
Das ist auch eine Geschichte für sich, gell? eBay-Kleinanzeigen, ja. Wer da dann irgendwie, mit wem man da in Kontakt kommt, das war sehr lustig, ja.
Ach du, also ich glaube, die Geschichte, das müsste ein eigener Podcast sein, das sprengt den Rahmen des heutigen, aber was wir damals in Berlin erlebt haben und gemacht haben und wie wir in dieser Wohnung waren und wir hatten den Krempel, den wir nicht verkaufen konnten und nicht losgeworden sind. Dann haben wir ein Entsorgungsunternehmen, sondern so ein Unternehmen, was halt diesen Krempel quasi...
Ah ja, die habe ich auch schon mal gesehen, ja.
Mhm. Ne? Und wir haben alles in einen Raum geschoben. Währenddessen kam war die Wohnungsabnahme und haben gesagt, mach mal erstmal die anderen Räume. Da kommt gleich jemand und holt das alles ab. Auch wenn du nicht glaubst, dass gleich alles hier weg ist, ist alles weg. Aber das waren halt irgendwie dann auch irgendwie keine so, war nicht ganz so koscher. Die wollten dann ganz viel Geld.
Oh.
Und das hatte ich gerade nicht. Ich musste rumrennen durch Berlin, Geld abheben. Der Typ wegen der Wohnungsabnahme hing mir im Nacken und ich hatte keine Wahl. Diese Wohnung musste leer gemacht. Also, crazy.
Wow. Krass.
Aber als es dann alles weg war, boah, war ich froh.
Oder?
War ich froh.
Ja.
Das war, hat sich gelohnt. Und es ist einfach so befreiend.
Ja, total. Da merkst du dann erst, was für eine Eisenkugel irgendwie so Kram ist.
Ja. Also, ja, und aber ich bin auch gespannt, also das werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich erfahren, wie sich dann aber auch die Sichtweise auf die Welt und die eigene nochmal im Laufe dessen verändert. Weil ich meine, das ist so spannend, weil du hast durch König der Hobos hast du ja schon so ein extremes Erlebnis gehabt.
Ja.
Ein Erlebnis des Nichtshaben, des Freiseins, ja doch in gewissem Maße bist du ja eigentlich frei, auch wenn du es...
Ne? Schon, ja, klar.
Und aber jetzt bist du ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise frei.
Ja.
Und vielleicht auch irgendwie nicht.
Ja.
Mhm. Sprechen wir gleich mal darüber. Ihr habt entschieden, diese Wohnung zu kündigen. Patricia war Feuer und Flamme. Patricia fand das erstmal nicht so cool. Wer hat das entschieden von euch beiden?
Also es war meine Idee gewesen halt. Die ist ja entstanden dann aus dem Hobo-Buch, aus diesem Hobo-Erlebnis. Und dann, ich wusste halt auch nicht, wie sie... Ich meine, ist jetzt auch nicht so... eine leichte Sache, dem anderen irgendwie zu übermitteln, nur weil man jetzt mal irgendwie unterwegs auf Güterzügen war mit ein paar Hobos, dass man die schöne Wohnung kündigen soll und alles verkaufen muss. Aber ich meine, wir sind da schon auf der gleichen Wellenlänge, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht und ich habe das Ganze dann so gelöst. Also ich hatte dann, ich glaube, es war unser Jahrestag und den waren wir in Saloniki und wir waren in einer schönen Taverne, es war warm und ich hatte zu diesem Anlassen, einen Liebesbrief geschrieben und aber in dem Liebesbrief wirklich hatte ich dann gefragt, also so ähnlich wie als willst du mich heiraten, willst du mit mir in ein Auto ziehen? Ja, und sie hat ja gesagt.
Sehr cool. Spannend, also hätte ja auch anders ausgehen können.
Hätte auch anders ausgehen können.
Warst du sicher, dass sie mitgeht, also dass sie es macht?
Sagen wir mal 70%.
Okay. Ja, da kennst du sie halt schon sehr gut.
Ja.
Ich glaube, Line würde bei mir auch fast alles mitmachen. Es gibt wenige Dinge, die sie nicht mitmachen würde, aber es ist natürlich ein krass radikaler Schritt.
Ja, total. Also das, also vor allem für Patricia gab es da auch irgendwie, also deswegen kann man ihr das gar nicht hoch genug anrechnen, gab es da wesentlich mehr zu verlieren. Zum einen es war mehr in der Waage. Also ich meine, ich war ja so einen Lebensstil schon gewohnt, einfach, ja. Also irgendwie die ganze Zeit unterwegs zu sein und so krasse irgendwie Sachen zu machen. Und dadurch, dass ich das auch schon länger mache, ist es ja zum Beispiel auch kein Thema bei meinen Eltern oder bei Freunden oder sonst irgendwas, ja. Da ist einfach nur, aha, jetzt macht er wieder so eine Sache, ja. Aber bei Patricia war das dann, da gab es wesentlich mehr Gegenwind.
Also das altbekannte Hamsterrad, das hat zu ihr ein bisschen mehr gepasst als zu dir.
Nee, ich würde so nicht sagen, sondern eher, also ich meine, die war ja auch selbst, also freiberuflich irgendwie schon zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube nicht, ich meine es eher so vom erzieherischen Hintergrund und vom Elternhaus. Also, dass da relativ wenig Verständnis dafür diese Idee gab.
Die Reaktion ihrer Eltern war ja auch entsprechend.
Total, total. Also das war auch dann irgendwie sehr anstrengend für Patricia und da braucht man dann halt auch Mut, um das durchzustehen, wenn dir erstmal jemand versucht, dann einzureden, dass du jetzt eigentlich dein Leben in den Straßengraben schmeißt, ja.
Ja, yeah, absolut. Also die Reaktion, die war schon sehr extrem und ich kann mir vorstellen, wie das in einem dann brodelt und was das dann auslöst und vielleicht auch alles hinterfragt. Das wären Fragen an Sie jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht ist. Ja, und ich meine, sie hat ja mit dieser Reaktion, ich meine, sie kennt ihre Eltern natürlich auch entsprechend lange und mit dieser Reaktion wahrscheinlich auch gerechnet. Und entsprechend
ja, ich glaube nicht in dieser Härte. Also ja, also er hat schon mit einer Reaktion gerechnet, das stimmt. Aber so wie es dann doch rausgekommen ist, ich meine, du hast dir die Filme angeguckt, die daraus entstanden sind, war das dann schon hart und damit war es ja auch nicht zu Ende. Und sowas hat ja dann auch einen langen Schwanz, ne? Ich meine, irgendwas läuft da nicht, dann kommen irgendwie Zweifel eben, dann kommen diese O-Töne dir nochmal in den Kopf und sowas. Also da muss man schon eine starke Person sein, um das auszuhalten, weil es auch ein bisschen sinnbildlich ist, natürlich irgendwie für die Reaktion auch von anderen Teilen der Gesellschaft, weil du tanzt ja aus der Reihe damit einfach, ja. Du sagst irgendwie zu dem Lebensmodell, was eigentlich das A und O ist, irgendwie in unserem Wirtschaftssystem, in unserer Gesellschaft, so, nee, da mache ich nicht mit. Und dann kriegst du halt von vielen Seiten erstmal Feuer dafür.
Ja, absolut. Ihr habt alles verkauft, wie wir vorhin schon kurz besprochen haben, eBay Kleinanzeigen, Marathon, Flohmärkte. Mhm. Was war die skurrilste Geschichte, was dir so im Sinn kommt zum Thema eBay Kleinanzeigen und Flohmärkte?
Oh, ich hatte von der Hobo-Reise hatte ich noch so einen richtig schönen, schweren Armee-Schlafsack. Und dann ist irgend so ein Typ gekommen und der hat mich vollgelabert. Es war wie bei dir irgendwie. Ich hatte Leute in der Wohnung, die sich Sachen angeguckt haben. Dann war irgendjemand anders da, wegen der Wohnung, offizieller Seite. Und dann kam der rein und hat mich irgendwie in einem zugelabert, dass er der nächste Bushcraft Superman oder sowas in Deutschland werden wollte und deswegen diesen Schlafsack unbedingt braucht. Und der hat eigentlich sofort irgendwie eine Liebesbeziehung zu diesem Schlafsack aufgebaut. Das war herrlich irgendwie. Und der hat so einen tollen Namen mir dann noch gesagt, nachdem ich ihn Ausschau halten soll auf YouTube. Ich glaube, was war es denn? Outdoor Pussy? Ja. Jetzt fällt es mir wieder ein, ich muss mal wieder gucken, ob irgendwas da draus geworden ist. Ja. Also das war herrlich, ja.
Alle mal ein Abo für Outdoor-Pussy da lassen. Und liebe Grüße vom Off-the-Path-Podcast.
Genau.
Und hoffentlich funktioniert der Schlafsack noch.
Ja, ja, der war so gut wie neu. Also.
Ja, aber das eBay-Kleinanzeigen, das ist schon eine. Ich frage mich, warum eBay-Kleinanzeigen eigentlich keinen Podcast hat. Wo sie das wäre doch eigentlich so cool. Den würde ich hören.
Du hast vollkommen recht. Was letzte Preis heißt der? Das
ja, der ja. Sehr gut. Konzept verkauft.
Ja. Das ist wahrscheinlich schon in der Macht. Ja. Aber was mir Spaß gemacht hat, noch großen Spaß beim Ausmisten dann, also Ausmisten an sich hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, das war eigentlich mir echt schwer gefallen. Aber dann, wie ihr, also wir haben dann auch, also ich meine, wir haben halt wahnsinnig viele Bücher und das ist eine Sache, die ich nicht wegschmeißen kann. Und dann habe ich halt so riesen Pakete verschickt an Freunde irgendwie und habe da sozusagen Filialbüchereien aufgebaut in deren Wohnung. Das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht, denen dann so Pakete zu schicken.
Und haben die sich dann auch gefreut über
Keine Ahnung, ich meine, du weißt, wie es ist bei jedem im Bücherregal, nirgendwo ist mehr Platz, ja, jeder ärgert sich, dass er so viele Bücher hat, aber jeder trotzdem liebt sie auch, ja, und genau, ich hoffe mal, dass da Freude war. Ich habe mich gefreut.
Ich tue mich dabei auch immer sehr schwer mit und das ist auch tatsächlich jetzt beim letzten Umzug, der ist jetzt gar nicht so lange her, wir haben jetzt April, wir sind im November, also Ende November sind wir umgezogen und haben so zwischen September und November halt wieder alles verkauft. Und
Wahnsinn.
Da blutet dir das Herz, wenn du halt diese ganzen Sachen dann, ja, wenn du denkst so, hey, mein Kram ist doch was wert und kein Schwein interessiert sich dafür.
Ja, ja. Ja, das ist ja, also das noch irgendwie als Zusatz zu dem, was du gefragt hast, was da merkwürdige Sachen sind. Also ich finde einfach eher die gesellschaftlichen Sachen sind da so verheerend irgendwie, dass es halt eigentlich fast schon billiger ist, sich was Neues zu kaufen, ja. Bei Ikea oder bei Decathlon oder schieß mir, ich meine, neue Sachen sind so billig geworden, warum auf den Flohmarkt überhaupt gehen, ja? Also es ist schon teilweise verrückt, ja. Oder halt reparieren kann, brauchst du ja auch nicht.
Ja, das ist wirklich total irre. Als dann der Moment war, dass ihr los könnt, ja. Ihr hattet euch den Chrysler gekauft.
Ja.
Ein 21 Jahre altes Auto, was euch über den Sommer hinweg getragen hat, durch Deutschland geführt hat.
Ja.
Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl, den Schlüssel abzugeben, die Tür zuzumachen?
Ja, auf jeden Fall. Also das war, ich meine, es war Stress bis zur letzten Minute, wirklich alles aus dieser Wohnung rauszubekommen. Und dann war es ja auch noch Weltmeisterschaft. Und dann saßen wir irgendwie am letzten Abend, glaube ich, hier in der komplett leeren Wohnung noch auf einer Matratze und hatten noch dieses Deutschland, dieses schlimme Deutschlandspiel gesehen, wo sie rausgeflogen sind, glaube ich. Und waren einfach total fix und fertig. Irgendwie von diesem ganzen Ausmisten. Da ging nichts mehr. Irgendwie, ich meine, wir hatten Kerzen an und wollten einen auch romantisch machen, aber es war einfach so, alle beide total tot. Und dann am nächsten Tag, als wir dann endlich die Tür zumachen konnten, ja, als alles im Auto war, dann war es echt so. Boah, geil, jetzt wirklich Anker lichten und hier bloß weg und einfach endlich loskommen, irgendwie, damit diese Geschichte in Gang kommt. Also das fand ich, war ein super, ich hatte da überhaupt keine, vielleicht ganz kurz habe ich mir gedacht, hätten wir sie noch zwischenvermieten können, aber eigentlich so ist es halt wesentlich schöner, finde ich. Und man lernt auch
das ist trotzdem mehr. Ballast. Ich kann dir sagen, ja, also ich habe schon die Wohnungen untervermietet und gedacht, so, ja, kommst du irgendwann zurück? Ich weiß nicht, Miete wird teurer, wenn wir hier ausziehen und so weiter und so fort. Das ist doch gute Lage und alles ist gut. Aber du musst dich dann doch irgendwie immer darum kümmern.
Genau.
Du hast es immer im Hinterkopf und du bist nicht so frei, wie du es sein könntest.
Genau, du hast vollkommen recht. Du musst einfach irgendwann, du musst die Tür zumachen, damit eine andere aufgehen kann. Ja, so.
Ja, oder zumindest halt die Option zu haben, durch andere zu gehen, weil die Wohnung ist zu groß, um durch die Tür zu gehen.
Ja.
Und die hält dich halt immer so zurück. Und entsprechend, aber es ist, ich finde, dieser Stress, den ihr auch gehabt habt, das ist halt genau, es ist einfach wie unsere Geschichte, ne? Also Stress bis zur letzten Sekunde. Und als ich dann dieses Berliner, wenn man Berlin verlässt und man quasi die Stadt verlässt, es war einfach so ein fucking befreiendes Gefühl.
Ja, ja.
Dieser ganze Stress bis zur letzten Sekunde. Es ist schade, dass man es nicht genießen kann.
Ja.
Diesen Aufbau.
Ja, ja.
Diesen Klimax.
Nee.
Das ist erst so Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre später erst so, wow, krass, wir sind frei.
Ja.
Das hat bei uns echt lange gedauert.
Ja. Ja, es war bei uns, auch so auf jeden Fall. Genau. Vor allem, wenn, ja. Also, das dauert einfach so. Das Schönste ist, am Anfang die Idee haben und dann rumzuträumen, gell? Und dann fängt irgendwann die Arbeit an, halt wie so.
Ja. Wenn man diese Vorstellung dessen, wie es sein wird, und die trägt einen natürlich halt lange Zeit bis zu diesem Moment.
Mhm.
Also, man macht das ja alles mit und du weißt, wofür du es machst, oder du denkst, du weißt, wofür du es machst und hoffst, dass es so schön ist. Und die Frage, die sich stellt, ist, ihr habt die Tür zugemacht, ihr habt euren Chrysler Aubergine gehabt. Und was macht man dann mit sich selbst? Was habt ihr mit euch gemacht? Einfach losgefahren? Hattet ihr einen Plan? Und wie ist dieses Gefühl gewesen, so frei zu sein, dass man jetzt einfach egal was machen kann, egal wohin fahren kann?
Ja, es war gar nicht so, dass es egal war, wo wir hinfahren, sondern es war schon, wir hatten so ein paar, auf jeden Fall ein paar Eckpunkte für den Sommer, weil das Hobobuch war ja schon draußen, das ist gerade rausgekommen gewesen. Das heißt, es gab ein paar Lesungen irgendwie quer in Deutschland und Patricia hatte auf jeden Fall ein paar Recherchen, von denen wir wussten. Also war es nicht so, dass irgendwie alles wie so ein weißes Blatt Papier vor uns lag. Was auch ganz gut war irgendwie, weil es gab uns dann so ein paar Zaunpfosten, wo wir uns orientieren konnten, wo wir dann wussten, naja, zu dem Zeitpunkt müssen wir da sein, zu dem da. Und das hat, glaube ich, schon das Ganze leichter gemacht. Und weil die Sache war ja ganz klar, es war ja eben nicht, wir steigen ins Auto und dann sind wir frei und machen Urlaub und verbraten unser Geld und wenn das Geld weg ist, dann suchen wir uns eine neue Wohnung, sondern der Gedanke war ja, nahtlos im Auto eigentlich weiterzuarbeiten und einfach halt den Lebensmittelpunkt ins Auto zu verlegen und das Ganze halt irgendwie mobil zu probieren. So.
Und wie gut oder schlecht hat das funktioniert?
Ich finde, es hat überraschend gut funktioniert, nachdem es erstmal schlecht funktioniert hat. Also am Anfang, mein Gott, dein ganzes Koordinatensystem ist auf jeden Fall erstmal weg und du musst dich neu orientieren irgendwie, du kannst auf keinen Fall zu zweit in dem Auto arbeiten, irgendwie, das geht schlecht, also du musst ja erstmal deine Plätze finden, wo du abhängen kannst. Also es ist einfach wahnsinnig viel rauszufinden. Du bist erstmal wieder so ein bisschen wie so ein Jäger-Sammler. Ne? Du verbringst viel Zeit damit, Schlafplätze zu finden, Arbeitsplätze zu finden. Das nervt natürlich auch ein bisschen, aber du hast halt auch den Spaß des Entdeckens. Und ich finde, das hat am Anfang hat es schon ein, zwei Wochen gedauert, irgendwie auch, wie man überhaupt im Auto lebt. Also ich meine, wir hatten davor jetzt keine großen Übungsrunden gemacht, sondern sind einfach los. Das hat so ein bisschen gedauert, aber immer wenn man einen schönen Moment hatte, hat man eigentlich Lust bekommen, weiterzumachen. Ja.
Man zehrt sehr viel von diesen ganz kleinen Momenten. Ne?
Ja, total.
Also die machen diese doch auch relativ viele schlechten Momente wieder gut.
Also vor allem, ja, das ist ja eh das Schönste, also am Reisen und am Unterwegssein halt, es kommt ja immer so, wie du es halt nicht erwartest zum einen und dann kommt es nochmal ganz anders. Ja, so zum Beispiel, wir waren irgendwo, keine Ahnung, bis irgendwo spät unterwegs, wir waren irgendwo im Süden, ich glaube an der Fulda oder sonst irgendwas und es war schon dunkel und wir haben es irgendwie verbockt, uns einen Schlafplatz zu suchen und dann war es alles gar nicht so einfach und irgendwann haben wir das Auto einfach irgendwo abgestellt und haben geschlafen, weil wir keine Lust mehr hatten. Ja. Und dann wachst du morgens auf und du bist ja, das Schöne an so einem Auto ist, diese Rundumverglasung, dass du dich fühlst wie in so einer Raumkabine eigentlich, ne? Und wachst morgens auf und guckst durch die Fenster und alle Vögel gehen steil am Fluss und die Sonne geht auf und du stehst ganz alleine, hast per Zufall diesen tollen Platz gefunden und dann ist dir klar, ja, okay, so kann's, weißt du, so kann's gehen irgendwie. Davon, von diesen Momenten wird's sicherlich mehr geben und die geben dir dann halt Futter weiterzumachen, ne?
Absolut, die machen das dann wieder gut, wenn du halt mal wieder nicht weißt, in welcher Kiste irgendwas ist, wenn dir die Matratze wieder auf den Kopf fällt, während du was raussuchst, dass alles eng ist,
genau.
Ihr keinen Platz habt, kannst du mal bitte dich zur Seite drehen, ich kannst mal aufhören zu schnarchen.
Oh Gott, ja, genau.
Das sind alles diese Momente, wo du denkst, so, boah, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn du dann aufwachst und draußen deinen Kaffee trinkst und diesen Ausblick genießt, dann ist alles wert. Ja, also du hast natürlich mit König der Rupus, wo du in den USA unterwegs warst, kennst du das ja so ein bisschen, dieses Freie. Aber dieses mit dem Auto unterwegs sein, das ist ja für euch schon was Neues.
Das ist was Neues und also ich meine vor allem in Deutschland irgendwie damit unterwegs zu sein und so. Ich meine, Deutschland ist einfach ein Ballungsraum. Ist einfach unheimlich bevölkert und es ist schwer in Deutschland Plätze zu finden, an denen du wirklich alleine bist. Ich meine, selbst noch in der größten Walachei kommt morgens jemand um 6 und führt seinen Hund Gassi. Ja, also du musst da ist man schon irgendwie ordentlich am Suchen, das fand ich schon eine große Herausforderung. Und dann auch das Ganze in der Stadt zu machen. Also das ist ja dann auch nochmal wild. Ich meine, wir haben dann in Hamburg, ja, so 2 Wochen, nachdem wir in Hamburg ausgezogen waren, waren wir wieder in Hamburg, weil Patricia da was arbeiten musste. Und auf einmal standen wir halt an irgendeinem See, an der Peripherie, ja, in so einer Sackgasse und da gab es dann morgens im Auto Katzendusche, während alle schon dann mit ihrem Hund da Gassi gegangen sind und gejoggt sind und sowas und dann kommst du dir dann wirklich vor wie, was weiß ich, genau das, was die Eltern, wovor die Eltern dich gewarnt haben. Ja.
König der Hobos kommt mir da so in den Sinn.
Ja. Nur halt ohne die offene, weite Landschaft. Du bist halt irgendwie in der Stadt. Die Busse fahren an dir vorbei nach Eidelstedt und irgendwie ins Zentrum. Und aber auch da hast du dann irgendwie, okay, du darfst halt nicht gleich wieder abhauen. Du musst es dir so ein bisschen angucken. Dann sind wir da 3 Tage geblieben an diesem See. Und nach und nach irgendwie haben wir halt entdeckt. So, ich bin dann zum IKEA arbeiten gefahren. Das war eine der größten Entdeckungen, die ich gemacht habe irgendwie in Deutschland. Weil es ist ja total geil. Da geht dir ja niemand auf den Sack. Überall stehen geile Möbel rum, wo du dich hinsetzen kannst zum Arbeiten. Ja, in einen Ohrenbackensessel. Und dazwischen gehst du dir halt einen Kaffee kaufen für 1 Euro. Niemand nervt dich. Die anderen Leute denken, du gehörst zum Inventar von diesen eingerichteten Zimmern und du findest irgendein Café und dann irgendwann findest du noch einen anderen See zum irgendwie baden. Also ja, man muss halt über diese schlimmen Momente hinweg und dann finde ich aber, sind die anderen umso schöner irgendwie, was du dann irgendwie rausfindest. Ja,
ja, also ich finde, ihr seid das perfekte Beispiel für einfach machen.
Ja.
Weil genau, man darf es nicht zu überdramatisieren, wozu man ja immer irgendwie.
Total.
Und ohne groß Vorbereitung. Ich meine, also ich würde mich schon als relativ versierten Wildcamper nennen. Ja. Ich Roadtrips, ich habe verschiedene Autos ausgebaut und bin durch die Welt und auch in Europa viel gereist. Und jedes Mal, wenn ich den Motor starte nach längerer Zeit, Pause und losfahre, dann weiß ich erstmal nicht mehr, wie es geht. Kann ich hier stehen?
Ja.
Ist das überhaupt erlaubt?
Ja.
Könnte hier die Polizei kommen? Wie ist das denn so? Und dann, ich brauche ein bisschen Zeit, um halt wieder reinzukommen.
Ja, total. Auch diese Laissez-faire-Einstellung, genau. Irgendwie so einfach Scheiß drauf. Und einfach machen, das ist total wichtig. Ja, ich glaube, es hält viele Leute davon ab, sowas, also überhaupt so ein bisschen was Ausgefalleneres zu machen, weil ich glaube, zu viel Nachdenken ist einfach tödlich.
Also das Allerwichtigste ist, also diese Grundeinstellung, die trage ich immer mit mir rum, ist, wenn ich den Ort besser verlasse, als ich ihn vorgefunden habe, dann ist alles okay.
Ja.
Und das gilt für einen Campingplatz wie für einen Parkplatz oder für einen Waldplatz.
Ja.
Immer den Dreck von mir und vielleicht sogar den Dreck von anderen mitzunehmen, ja, dann ist auch alles in Ordnung. Und dann störe ich auch eigentlich niemanden.
Ja. Ja, also ne, wie man in den Wald reinruft, so schallt's raus irgendwie im besten Falle auf. Ja, da hast du schon recht, ja. Das finde ich eine gute Einstellung.
Ihr seid hauptsächlich im Sommer unterwegs gewesen.
Es war der super heiße, super krasse Sommer da irgendwie, genau, jeden Tag super Hitze, also.
Was so eine Geschichte natürlich deutlich angenehmer macht, wie ihr ja.
Absolut.
Haben ja ganz viele wahrscheinlich, also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute euch gesagt haben, ja, aber komm mal im Winter.
Ja, das mache ich überhaupt nicht. Also habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu sagen. Da hätte ich überhaupt kein Interesse dran. Also ich bin eh kein Wintermensch. im Auto im Winter muss jetzt nicht sein. Also auch als wir dann später in den USA waren, haben wir uns dann eher in den Süden orientiert. Also toll, ja, finde ich.
Und selbst da habt ihr gemerkt, überwintern im Süden kann auch richtig arschkalt sein.
Total.
Ganz mühsam.
Kommen wir gleich mal dazu. Ich hab gesehen, dein Buch ist am 3.8.2020 gekommen. Und es ist ein Buch über Freiheit in einer Zeit, in der wir alle nicht sehr frei waren. Das war halt mitten in der Corona-Pandemie.
Ja, aber da ist es ja erst rausgekommen. Also ich meine, geschrieben.
Ja, genau. Du hast das ja natürlich vorher erlebt und vorher geschrieben.
Ja, ich fand auch, also als es dann rauskam, es war auch so absurd, dieses Buch in der Hand zu halten, während alles irgendwie in den Lockdown geht. Und aber es hat ja nochmal irgendwie neue Aktualität irgendwie, finde ich, also oder nochmal eine extra Ebene dadurch gewonnen, weil das war ja dann zu dem Zeitpunkt vom Lockdown war es ja wirklich irgendwie die letzte Freiheit, die man hatte, im Auto rumzufahren irgendwo.
Ja, absolut. Und vor allem, also ich glaube, jeder, der jetzt 2022 diese verschiedenen Lockdowns in einer kleinen Wohnung in Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt überlebt hat, der kann sich auch einfach ein Auto kaufen und losfahren, weil ihr habt es überstanden.
Ja.
Also wenn man so die ganze Zeit so zusammenhockt, das ist ja natürlich für die Beziehung. Wie lange seid ihr schon zusammen?
Wir sind jetzt im 7. Jahr.
Ja. Also ihr habt schon viel durchgemacht und natürlich diese Zeit zusammen. Ja. Die gilt nochmal für 3-4 Jahre, oder?
Logo, das ist, ich weiß, also das, vielleicht kannst du das bestätigen, aber ich finde so in der Beziehung, ab und zu muss man gemeinsam einfach mal ein Bein über dem Abgrund haben. Ja, dass man nicht weiß, was kommt. So ins Ungewisse einfach irgendwie hineintreten. Also das ist einfach, glaube ich, sehr wichtig irgendwie für die Tiefe und die Stärke und die Standhaftigkeit einer Beziehung. Also ich meine, das Abenteuer, irgendwas Neues zu sehen, gemeinsam Sachen zu verarbeiten, Sachen zu bestehen, Sachen zu meistern, sich gegenseitig auf den Sack zu gehen, ist schon sehr viel wert, ja.
Absolut. Also man sagt ja immer so, durch dick und dünn, aber dünner geht's nicht. Also.
Ja.
Und wenn man so lange Zeit durch so viel Dünnes gegangen ist, dann ist alles andere kein Problem. Also mal ein kleiner Exkurs zu uns. Also Lin und ich, wir sind jetzt seit 9 Jahren zusammen. Und ich glaube, das erste halbe Jahr haben wir nicht zusammengearbeitet. Das heißt, wir arbeiten seit 8,5 Jahren zusammen. Mhm. Und wir sind seit 8,5 Jahren 24/7 zusammen.
Krass.
Also die längste Zeit. Ich hatte letztes Jahr eine Kampagne, da hatten wir Probleme mit einem Hundesitter. Mhm. Da musste ich dann alleine losfliegen. Da war ich glaube, 9 Tage weg. Das war die längste Zeit in 9,5 Jahren, Wahnsinn, die wir getrennt waren.
Wahnsinn.
Und entsprechend, ich sage immer, wir sind eigentlich, haben wir schon, weiß ich nicht, eine silberne Hochzeit haben wir mindestens hinter uns.
Ja. Und ist ja verrückt. Ja.
Wenn man halt so viel Zeit auf so kleinem Raum. Ja. Und deswegen finde ich das so spannend, weil ihr es auf. Also, wir haben viele Roadtrips, wir haben einen Jeep Wrangler ausgebaut, der nicht sehr viel Platz drin gehabt hat, aber da sind wir halt im Sommer meistens draußen mit Dachzelt und so weiter, alles easy, alles gut. Jetzt haben wir einen Sprinter, der ist riesig.
Oh ja.
Der ist mir zu groß.
Mhm.
Das ist halt wirklich eine Wohnung, also das ist eine mobile Wohnung, also da bin ich jetzt gerade schon
im Überlegen. Ne?
Ja. Das ist, also ich bin gerade überlegen, also der ist mir eigentlich zu groß. Ich möchte wieder was Kleineres.
Mhm.
Aber das, was ihr gemacht habt, ist, deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist ja das Extreme. Ihr habt es auf Extreme gebracht, weil ihr einfach einen Chrysler und den Dodge auch am Ende genommen habt und da eure Bananenkiste reingemacht habt, eine Matratze drauf und los geht die.
Ja, weil das, ich meine, das Vehikel ist nicht das Wichtige an der ganzen Geschichte. Also das ist meine Einstellung irgendwie.
Nee, das genau. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ihr ja ohne Plan das gemacht habt und ihr wusstet nicht, wo ist was. Und und so habe ich das eigentlich auch verstanden.
Ja.
Das ist am Anfang schon eher, also das Projekt war eigentlich fast zu Ende, bevor es angefangen hat, weil es so stressig war, sich zurechtzufinden. Falsch?
Ja, das ist falsch. Also nee, das kann ich so nicht sagen. Also da gab es eigentlich keinen Moment, wo es irgendwie vorbei gewesen wäre. Da sind wir irgendwie beide anders gestanden.
Nee, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Aber nicht, dass es zu Ende war oder aber dass es so anstrengend ist, wenn man aus einer Wohnung zusammen in so einen kleinen Raum zieht, der weiß ich, was ich damit sage, also ich habe meine Autos ausgebaut.
Mhm.
Und da hat alles seinen Sinn, alles hat seinen Platz.
Ja, okay, so meinst
du. Du weißt, wo die Sachen sind. Und wenn ich eine Matratze auf 12 Bananenkisten lege, dann muss ich halt jedes Mal diese Matratze hochheben, wenn ich halt irgendwas brauche.
Ja.
Wenn der eine ins Bett möchte und der andere was vergessen hat, dann muss der andere wieder aussteigen, damit irgendwas so. So, und das braucht doch Zeit, um sich so zurechtzufinden. Und das meine ich damit so, das ist so ein Moment, wo es brenzlig werden könnte.
Ja, da wurde es auch brenzlig im Sinne von, dass da halt irgendwie zwei Einstellungen aufeinander geknallt sind. Und Patrizia, die es gerne sehr ordentlich hat und ich, eigentlich ziemlich egal ist. Und da mussten dann halt irgendwann Kompromisse gemacht werden. Ja. Und aber das war jetzt kein Grund. Also ich meine, wir haben uns da schon gefetzt irgendwie so, aber es stand jetzt nie im Leben, hätten wir deswegen dann aufgehört. Da musste man dann nach einer
Da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber genau in die Richtung möchte ich. Also bei uns ist es nämlich genauso, dass Line hat es gerne sehr ordentlich, ich auch, aber ich bin es einfach nicht.
Ja, genau. Genau so ist auch. Und dann auch noch irgendwie zu dem Zeitpunkt Patrizia total die Frühaufsteherin, ja, um 6 Uhr morgens rüttelt die da an den Bananenkisten rum und versucht die Kaffeekanne rauszubekommen. Und ich so, also geht's noch? Ich will schlafen, ja. Und klar, was willst du machen auf so kleinem Raum? Du kriegst halt alles mit, ja. Und das war auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, ja. Aber es hat sich dann irgendwann alles eingerüttelt. Das ist ja dann total faszinierend. Ist ja wundervoll, welche Effizienz man dann irgendwann an den Tag legen kann, ne? Mit einem Handgriff blind irgendwie greifst du in irgendeine Kiste unter eine Matratze und holst genau das raus, was du in dem Zeitpunkt brauchst, ja.
Und der Beweis dafür, dass du einfach nicht so viel brauchst. Dass diese 12 Kisten einfach genug sind.
Ja, ich meine, die kann man ja daneben, man ist dann unterwegs und selbst die kannst du dann noch reduzieren die ganze Zeit, weil dir dann auch, ich meine, haben wir auch immer noch zu viel Scheiß dabei gehabt.
Genau.
Ja, irgendwie aus der Küche schwarzen, keine Ahnung, irgendwelchen obskuren Reis und dies mitgenommen und das mitgenommen und alles und zu viel Geschirr und das sortierst du dann weiter aus, wenn man unterwegs ist. Genau. Und am Ende kommst du dir echt so vor, haben wir eigentlich nur die Kaffeekanne und die eine Pfanne benutzt die ganze Zeit?
Ja, absolut, absolut. Man merkt dann immer noch, wie man immer noch zu viel dabei hat es geht eigentlich immer minimalistischer.
Total.
Deswegen, also es war total spannend tatsächlich, diese 2 Jahre mit Handgepäcksrucksack unterwegs zu sein.
Ja, das glaube ich. Man muss sich da so selber ein bisschen reinzwingen, gell? Das ist so ein bisschen reingetrickst, ja.
Also wir hatten jeder unseren Laptop dabei, eine Kamera und ein paar Klamotten in 2 Packing Cubes und ey, das war voll easy.
Was ist ein Packing Cube? Das ist so ein
Packing, also einfach, wo die Klamotten in so einen Kompressor, in so einen Sack so reinpackst, damit es halt eben, damit du den Platz nochmal perfekter, besser nutzt. Mhm. Und das war eine geile Zeit. Eine sehr, sehr geile Zeit.
Und war das so ein Rollkoffer oder so ein Rucksack?
Nee, Rucksack.
Ein Rucksack. Handgepäck-Rucksack, okay.
Handgepäcksrucksack, der halt noch bei Ryanair und EasyJet mit reingepasst hat. Also da, wir haben darauf geachtet, dass wir
klein.
Das ist super klein, dass wir halt nur jeder hatte diesen einen Rucksack.
Ja.
Wir hatten geschaut, was sind die Bestimmungen weltweit, damit wir nie Gepäck einchecken müssen, so günstig wie möglich, immer Handgepäck.
Ja.
Und sind dann so 1,5, 2 Jahre damit um die Welt gereist.
Ja, das würde ich ja gerne toppen. Da habe ich mich letztens mit Patrizia drüber unterhalten. Einfach ist auch so ein Traum, einfach zum Flughafen zu gehen mit deinem Pass, Kreditkarte und die Klamotten, die du am Leib hast. Fertig, aus.
Ja, und das haben wir 2 Jahre lang gemacht.
Geil.
Total, total geil.
Mhm.
Ich freue mich aufs Buch, das 6. dann.
Das musst du schreiben, oder? Wieso schreibst du das nicht?
Ich schreibe das Vorwort. Ist schon zu lange her, die Zeiten haben sich geändert. Heute, wie gesagt, bin ich mit einem großen Sprinter unterwegs, da viel zu viel Zeug dabei. Von Minimalismus ist bei mir keine Spur mehr zu sehen.
Ja, man dehnt sich halt aus zu dem Platz, den man hat, ne?
Ja, absolut. Aber es ist schön zu sehen, dass man halt, wenn man flexibel ist, das geht alles. Und der letzte Umzug jetzt vor im November, Dezember, das war dann total einfach, sich zu trennen. Und das ist eigentlich eine gute Eigenschaft, finde ich, an uns, dass wir nicht mehr so gebunden sind. Es sind einfach nur Gegenstände. Und ich meine, beim ersten Umzug war das so, das wegschmeißen, das nicht. Das ist doch irgendwie so eine Erinnerung. Mhm. Ich glaube, Patrizia hatte ihre Vokabeln, hebräischen Vokabeln oder so, wo sie überlegt hat, soll ich das wirklich? Und das ging ja beim ersten Mal auch so. Und beim letzten Mal war das, weg damit.
Mhm.
einfach Augen zu und durch.
Augen zu und durch, ja, das Beste, das stimmt.
Ihr habt, wie lange wart ihr in Deutschland unterwegs mit dem Wagen?
Deutschland waren wir dann, ich glaube, 3,5 Monate unterwegs, genau. Und dann war es September. Und dann hatten wir uns halt genau Gedanken gemacht. Also da kommt der Winter irgendwie und das war eine Sache, auf die keiner von uns Lust hatte. Und dann haben wir uns entschieden, dann das einfach dann in den USA weiterzumachen.
Genau, dann habt ihr euren, ich bringe die Autos durcheinander, das war der Chrysler, die Aubergine.
Ist die Aubergine, genau, die haben wir verschenkt und die ging nach Gambia.
Genau, eine sehr coole Aktion. War das spontan entschieden, dass ihr ihm das Auto schenkt oder denen das Auto schenkt?
Nee, Patricia hatte die Idee gehabt, ich meine, welche Optionen hast du? Ich meine, klar, verschrotten geht immer, aber das fühlt sich halt scheiße an, sowas. Ich meine, das Ding ist noch gefahren und dann hat Patricia das wieder mal bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt und hatte den wilden Gedanken, am geilsten, am schönsten finde ich es, wenn es jemand weiter benutzen kann, vielleicht irgendwo in Afrika, und die schickt mir dann ein Video. Und ich so, träum weiter, als würde da jemand ein Video schicken. Und es hat tatsächlich jemand gemacht. Ja, ich konnte es nicht fassen. Also wir haben dann es hat sich eine Frau gemeldet, die war verheiratet mit einem Mann aus Gambia. Der ist vor ein paar Jahren in Bayern angekommen über eine der Flüchtlingsrouten. Und seitdem schicken die halt irgendwie jedes Jahr zur Familie, machen die halt einen Container voll und schicken da irgendwie Zeug darunter. Genau, und dann haben wir denen die Aubergine geschenkt. Und dann haben die uns tatsächlich ein halbes Jahr später haben wir dann die Videos bekommen, wie halt die Aubergine auf den Frachter verladen wird, wie sie in Gambia aus dem Container rausgefahren wird. Das hat uns sehr gefreut.
Sehr cool. Das ist ja klasse. Und jetzt kutschiert sie dann eine Großfamilie von 12 Personen in und durch Gambia.
Genau, ich meine, das ist perfekt. Also es ist so, und die hat da, ich meine, da reparieren sie das Ding noch irgendwie. Der TÜV hängt hier nicht am Sack. Und das Ding kann weiterleben. Und das hat uns irgendwie, also uns hat das sehr glücklich gemacht einfach, ja.
Ja, klasse. Ihr seid dann rüber in die USA, mhm, und habt euch da einen weiteren Wagen oder den nächsten Wagen gekauft. Mhm. Das ist dann der Dodge gewesen.
Genau.
Und seid dann von Chicago, Minnesota, Richtung Süden.
Genau. Ja, da wollten wir dann überwintern in den Südstaaten, ja.
Warum warst du die USA? Hat sich einfach wieder zurückgezogen, weil du da gerade warst? Oder
Ja, mehrere Sachen. Also zum einen das, irgendwie, es hat mich zurückgezogen, weil ich da gerade war, aber zum anderen halt auch, ich meine, wenn man diese Sache zu Ende denkt mit irgendwie Auto und Roadtrip, dann muss man irgendwann in den USA landen. Und ja, vom Wetter her dachten wir irgendwie, es würde ganz gut werden, aber irgendwie haben wir uns da ein bisschen vertan. Und Patricia wollte auch unbedingt mal hin und ich wusste auch, dass da, ich meine, es relativ easy, da ein Auto zu kaufen und damit rumzufahren und ja, why not? Ach so, genau, jetzt fällt es mir endlich wieder ein. Ja, wir wollten ja auch irgendwie unbedingt zu diesem großen Robert-Tramp-Treffen in Arizona, was da jährlich stattfindet. Da hat sich ja total die Szene aufgetan in den letzten 20 Jahren. Ich meine, die haben angefangen mit 500 Autos, die sich da getroffen haben von Leuten, die im Auto leben. Und inzwischen sind das halt, ich glaube, da kommen 50.000 jedes Jahr oder sowas. Also es ist ein richtig Riesen-Event geworden. Das ist in der Nähe von Quartzsite. Das ist eigentlich so ein Ort, wo Leute überwintern, so Snowbirds. Und inzwischen ist das da ja halt eine riesige Bewegung, Vanlife. Also ich meine, allein in der Zeit, zwischen dem ich angefangen habe, das Buch zu schreiben und jetzt, also ich meine, es ist wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ja,
ja, das ist in den USA tatsächlich zwar verrückt. Das Leben im Auto ist etwas, was die Amerikaner ja schon seit eh und je praktizieren.
Ja.
Weniger freiwillig allerdings, sondern einfach nur, weil sie es müssen, weil sie aus ihren Häusern raus müssen, weil sie halt ihre Kredite nicht zahlen können. Und seit der Finanzkrise.
Genau, da hat es richtig Fahrt aufgenommen, ja.
Mhm. Richtig, also relativ, also wenn du in L.A. und San Francisco und so weiter unterwegs bist, Obdachlose hast du ohne Ende. Das ist Teil deines Hobos.
Das ist Teil des American Dream, ja.
Ja, und der andere Teil ist halt eben die denen geht es eigentlich tatsächlich noch ein bisschen besser als denen. Die haben noch ein Auto und fahren mit dem Auto rum und leben im Auto. Und ist das in den USA dann Teil der Kultur schon?
Ja, ich würde schon sagen, irgendwie. Also
ist schon sehr weit verbreitet, ne?
Schon sehr weit verbreitet. Also ist ja auch, es ist so ein bisschen auch tatsächlich, ich glaube ja auch vor 2 Jahren oder 3 Jahren dieses schöne Buch Nomadland. Es wurde ja dann verfilmt und hat einen Oscar bekommen. Da geht es ja, und ist ja im Prinzip eine Fortführung der Hobos. Also ich meine, Vanlife ist da jetzt eher ein minimaler Teil, sondern es geht eher um Menschen, die halt den Jobs hinterherziehen, irgendwie so bei Amazon arbeiten oder bei der Zuckerernte und so ein Kram. Irgendwie Rentner, für die Rente nicht langt und sowas, ja. Und halt dann ist natürlich das Günstigste, im Auto zu leben und damit irgendwie unterwegs zu sein, anstatt irgendwo ein Haus oder eine Wohnung zu haben. Also dieses Buch berichtet halt stark von einfach ökonomischem Druck. Aber klar, gleichzeitig hast du halt auch, ist es ja total viel einfach Lifestyle geworden, sich so irgendeinen Sprinter auszubauen, irgendeinen alten FedEx-Sprinter oder sowas. Oder du hast Musiker, die damit rumfahren und Leute, Manager, die viel Geld gemacht haben und jetzt mal irgendwie 5 Jahre schön Vanlife machen, ja, mit allem Pipapo.
Ja, das ist jetzt, also das vermixt sich ja jetzt einfach, ne? Dieses die es müssen und die es wollen. Das ist einfach so ein bizarres Bild, wenn die ja aufeinandertreffen. Hast du ja relativ oft dort, ist schon ein paar Mal aufgefallen.
Das ist ja total, du musst ja nur auf so einen Walmart-Parkplatz fahren, ne? Da siehst du auch schon das ganze Spektrum. Also diejenigen, die halt nur noch leisten können, im Auto zu leben, aber halt genau die anderen dann auch, die für die es halt irgendwie der aktuelle Lebensstil ist einfach. Ja.
Ja, total, total crazy. Ihr seid in die Südstaaten geflohen vor dem Wetter und das Wetter ist euch hinterher gereist. Und da habt ihr dann auch gemerkt, so, wow, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so geil.
Genau, das haben wir da, das war überhaupt nicht geil. Ich meine, und dann auch noch in den USA, also ich meine, wir waren halt, natürlich war ja auch ein Ziel von uns halt viel Zeit in der Natur irgendwie da drüben zu sein, in den USA, irgendwie in diesen weitläufigen Wäldern und Nationalparks und alles und von da aus zu arbeiten. Und dann aber das Wetter so scheiße war, ist das halt auch ganz schnell irgendwie den Bach hinuntergegangen, der Plan. Und dann sind wir haben dann echt jeden Tag, wir haben also die Wetterkarte studiert, so aufmerksam war ich nicht im Studium, will ich sagen, ja. Und dann irgendwann haben wir gesehen, dass es in Texas irgendwie im Süden, schon an der mexikanischen Grenze, dass es da akzeptabel ist von den Temperaturen, und dann sind wir einfach dahin gefahren. Ja. Und in den USA zu sagen, du fährst einfach dahin, hat halt schon eine andere Dimension, weil es sind dann natürlich
absolut, gleich
mal 2000 Kilometer.
Ich hab gestern einen Podcast mit Erik Lorenz aufgenommen über die Route 66. Der ist umgezogen von Philadelphia nach L.A. Das sind einfach Dimensionen. Da fährst du nicht mal eben schnell rüber durchs Land, so wie du es in Deutschland oder so machst, ne?
Ja.
Und ihr habt ja auch also Florida, Texas und zurück und dann wieder hin.
Ja.
Das sind einfach 3.500-4.000 Kilometer.
Das ist der Wahnsinn,
das muss einfach ein bisschen geplant sein. Da kannst du nicht einfach sagen, ach, schau mal, da ist die Sonne.
Ich meine, aber so haben wir es dann gemacht.
Ja.
Es ging nicht anders. Also, ja, aber ich meine, die Sache ist halt immer so. Jedes Mal in den USA, egal was du dir vornimmst, du verbringst immer mehr Zeit im Auto, als du es dir vorstellst, irgendwie, weil es dann doch, weil das irgendwie alle Pläne irgendwie am Ende sind dann doch nichts, irgendwie, weil du dann doch denkst, ja, jetzt fahre ich dann doch dahin, irgendwie, da habe ich doch Bock drauf. Und dann sind es aber halt irgendwie 1000, 2000 Kilometer.
Wenn ihr das, den dritten Wagen habt ihr ja nicht geholt. Hätte der dritte Wagen eine Standheizung? Also ist das etwas, was du vielleicht vermisst hast? Also wäre eine Standheizung eigentlich ganz geil gewesen?
Ja, wir haben das dann schon auf jeden Fall. Irgendwann mal auf so einem Walmart-Parkplatz in Texas haben wir so zwei Deutsche getroffen aus Thüringen. Da sind wir auch rein, so, was geht denn hier? Ob es ja wie so eine Sauna in dem Auto, ja. Also die hatten ein schönes Campermobil und hatte so eine Dieselstandheizung. Das erschien mir schon, ja, ich glaube, also ich meine, ich war nicht die ganze Zeit, dass wir drüber nachgedacht haben, jetzt so, wir bräuchten die Standheizung, sondern wir haben uns irgendwie angepasst, weißt du, wir sind dann einfach in die Bibliothek gefahren, dann saßen wir da den ganzen Tag und dann haben halt die Zeit minimiert, die wir im Auto waren oder die wir draußen waren, wenn das Wetter nicht gut war. Ich meine, sind dann, ja, ich meine, es gibt überall schöne Bibliotheken in den USA, lustigerweise, erwartet man gar nicht so, aber selbst auf dem Land, also ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber ja, diese Wärme ist schon.
Also ich habe jetzt gerade einen Roadtrip hinter mir gehabt letzten Monat und der März war in Spanien einer der nassesten, ja, die jemals aufgenommen worden sind. Also wirklich,
ja, wenn es nass nur ist, ist halt echt das Schlimmste, ne?
Und da war ich wenigstens froh um eine Standheizung. Ja. Also weil du fährst einfach nur von Ort zu Ort, ja, und von Café zu Café und ja, du machst einfach nichts. Regen ist wirklich richtig, richtig scheiße.
Auf Regen ist der absolute Killer, gell? Ist viel schlimmer als Kälte, als klare Kälte. Ja.
Ja, da kannst du dich wenigstens anziehen, dicker anziehen und draußen halt irgendwie verbringen. Aber bei Regen, das ist einfach überhaupt nicht geil.
Ja. Hast du eine Standheizung jetzt in deinem Sprinter?
Ich habe eine Standheizung. Das war das allererste, was ich installiert habe.
Ja.
Weil, also die Kosten sind relativ gering im Vergleich zu allem anderen, was du installiert
hast. Was kostet das? Kostet nur so 100 oder sowas, ne?
Ja, 400.
Oh, okay, doch. Ja, okay.
Aber es macht einfach wirklich jeden Abend geiler.
Ja. Ja.
eine Dieselstandheizung. Würde für mich jetzt tatsächlich in jedem anderen Wagen auch mit eingebaut werden, weil diese Feuchtigkeit macht.
Ja, das stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, irgendwie, ich meine, weißt ja, wie es ist, in der Erinnerung, irgendwie wird man immer ein bisschen nostalgischer, als es tatsächlich war. Ne? So, ja, halb so schlimm alles. Ja, ich meine, es war auch alles schon schlimm mit der Kälte, ja, und der Nässe. Deswegen, ja, vielleicht so ein Upgrade irgendwie, so eine Standheizung.
Für den nächsten Wagen kann ich es nur empfehlen. Mhm. Wie ging es dann für euch weiter? Also USA war okay.
Es war super. USA war total großartig. Also irgendwann, als wir dann, ich meine, wir sind dann in Texas gelandet und das war auch wieder so ein Moment. Ich meine, nach dem ganzen Rumgeeire sind wir da in einem Big Bend Nationalpark gelandet in Texas und das war einfach out of this world. Irgendwie, das ist, ich meine, du wachst morgens in deinem Auto auf und du denkst dir, du willst nie wieder irgendwo anders sein, du willst nie irgendwo was anderes sehen und es ist ja so faszinierend, wie es dann, also ich meine, diese Wüsten-Berge-Landschaft irgendwie mit dem purpurnen Himmel ist einfach nur mit dem, also nachts mit dem pechschwarzen Sternenhimmel, also denkst du ja auch echt, du warst noch nie draußen in der Natur, wenn du da bist. Und dann fällt ja alles von dir ab. Also das ist so faszinierend, wie dann, finde ich, wenn du in so abgelegenen Gebieten bist, die dich ästhetisch irgendwie, also innen berühren, ganz tief auf der Seele, wie du halt merkst, dass so alles Zivilisatorische langsam von dir abfällt und du so ein bisschen zurückkehrst zu der Person, die du eigentlich bist, die aber so ein bisschen durch unseren Alltag einfach verschüttet ist, irgendwie durch die ganzen Anforderungen des Alltags, durch die ganze Kommunikation mit allem und weiß nicht, Gerangel mit Leuten und sowas, das ist schon so ein bisschen eine Rückkehr zu dir selbst und das war, glaube ich, so ein ganz wichtiger Scheitelpunkt auf der Reise.
Du hast gerade diese besonderen Momente auf solchen Reisen so schön zusammengefasst. Also wirklich, also dafür reise ich, um halt solche Orte zu finden, um mich wiederzufinden. Mhm. Die USA, die Natur in den USA, die ist ja wirklich der absolute Wahnsinn.
Absolut,
ne? Ja. Also wenn du diese ganzen Metropolen kannst du alle weglassen. Ich brauche die nicht.
Ich auch nicht. Wir haben Rom, Paris, Mailand, also braucht kein Mensch. Ja.
Aber wenn du da, und das ist so schade, Deutschland ist so ein Land, was so zugebaut ist, dass du diese Orte ja eigentlich nur noch sehr, sehr selten hast. Du hast dich schon noch, die sind sehr schwer zu finden, aber das ist in den USA einfach durch diese Weite so viel einfacher. Und wenn du dann, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, da in Texas oder halt ich kenne Texas nicht, war ich noch nicht, aber so in Kalifornien, wenn du da im Death Valley oder irgendwo unterwegs bist, das ist einfach so, wow. Und du vergisst einfach alles. Total. Das fällt alles von dir ab. Und das sind diese Momente, die du für immer mitnimmst.
Ja.
Die sind ganz, ganz, ganz weit hinten in der Ecke verschlossen. Die nimmt dir einfach keiner. Und du machst sie immer wieder auf und dann kommt dieses Gefühl wieder raus. Und das ist schön.
Ah, ich finde es auch toll, dass ich mich gerade dran erinnern durfte, ja.
Ja. Und wenn du dich dann erinnerst und wenn du, das ist halt, wenn du nochmal diesen Ort erleben darfst. Ihr habt ja dann auch nochmal zwei tolle Verträge bekommen. Patricia hat ein Buch geschrieben in der Zeit. Du hast dann auch dieses Buch dann schon bestätigt bekommen und geschrieben, angefangen zu schreiben.
Ja, es lief sehr gut. Alles. Und noch ein anderes, ja. Also, das hatte ich noch gar nicht geschrieben. Ich wusste, ich glaube, ich hatte da mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben darüber. Ich hatte ja damals noch die Zeitkolumne irgendwie da geschrieben darüber und hatte aber dann die Bestätigung für ein anderes Buch bekommen, genau. Und was eine große Sache war, und Patricia hat, also es lief echt gut, und das waren dann alles so Sachen, weißt du, wo du dann alles, was vorher denkst, ob sowas funktioniert, und dann, weißt du, bist an irgendeinem Truckstop irgendwo in den USA, ja, neben irgendwelchen Truckern mit Cowboyhüten, die unterwegs sind, um ihren XXL-Burrito zu essen. Und telefonierst mit Verlagen aus Deutschland und kriegst Buchverträge, das war dann schon auch so Momente, wo du denkst, ja, so kann es auch gehen. Ja.
Das ist total geil. Und das zeigt einfach, wenn du alles loslässt, dann kommt alles wieder zurück. Ja. Das Leben ist ein Boomerang. Du musst einfach loslassen.
Ja, genau.
Und Patricia hat ein tolles Buch geschrieben, Im Untergrund heißt das?
Genau. Das heißt, Im Untergrund, die RF, mein Vater und ich.
Genau, und du hast halt eben dieses Buch geschrieben und weitere Bücher geschrieben. Und aber das habt ihr nicht im Auto gemacht.
Richtig, also, muss man ehrlich sein, das war dann, als dann klar war, dass wir beide jeder ein Buch zu schreiben hat, weil ich so, auf keinen Fall können wir das im Auto machen. Also ich bin so ein Messi, wenn es um Bücherschreiben geht, ja, da will ich meine Papiere haben und Stapel von Papieren und Büchern, hätte Patricia wahnsinnig gemacht irgendwie damit, also, und wir uns beide gegenseitig wahnsinnig, glaube ich, da braucht man irgendwie mehr Ruhe. Denke ich. Oder zumindest bei uns war das so. Und deswegen haben wir uns entschieden, dann sind wir nach Mexiko gefahren und sind da nochmal von Ort zu Ort, waren dann jeweils einen Monat an verschiedenen Orten und haben da die Bücher geschrieben, genau, ja.
Ist auch ein geiles Gefühl, oder? Wenn man sich von den Orten, also wo hast du deine letzten Bücher geschrieben? War das immer zu Hause? Also
selten, selten.
Selten zu Hause, okay. Weil der eigentliche Buchautor, der würde sich, weiß ich nicht, also ich habe meine Bücher auch alle von unterwegs geschrieben. Ja. Ich glaube, ich habe mein erstes Buch, in 6 Ländern geschrieben, und meistens an Flughäfen.
An Flughäfen, echt Wahnsinn, das könnte ich nicht.
tatsächlich, und im Flieger. Ich glaube, ich habe den größten Teil meines ersten Buches habe ich zwischen London und Singapur geschrieben.
Krass.
Da habe ich wirklich einen ganzen Flug reingehauen und habe wirklich sehr viel geschrieben. Und aber jeder ist anders. Und deswegen finde ich es immer spannend, dass das halt in so einem kleinen Wagen zu zweit nicht geht. Ich meine, ihr habt von unterwegs ganz normal gearbeitet. Ja. Ihr habt auch in Truckstops gearbeitet, bei McDonald's. Ja. Du hast kurz in IKEA erwähnt in Deutschland, dass du das für dich gefunden hast. Aber ist schon auch diese Disziplin, die man an den Tag legen muss, ist eine ganz andere wie früher zum Arbeiten, oder?
Wie meinst du?
Naja, dass man sich halt wirklich konzentrieren muss, dass man Arbeit first und Freizeit second, also weil du musst ja trotzdem arbeiten, um dieses Leben zu führen.
Ja, ja.
Und das ist das, was man vergisst. Bei der ganzen Freiheit, die du gehabt hast, warst du dann doch in dem Sinne halt vielleicht irgendwie so ein bisschen gefangen und musstest halt dein Leben oder deinen Tag danach richten, nach dem Wi-Fi-Signal.
Ja, aber ich glaube, das ist vernachlässigbar, weil auf der anderen Seite ist es ja irgendwie das Leben, das wir gewählt haben, der Job, den wir gewählt haben, die Fähigkeit, die wir haben, ermöglicht es uns tatsächlich einfach unabhängig zu sein vom Wohnort. Also jetzt, ob ich irgendwo das nach dem Wi-Fi errichten muss, irgendwie auf einem anderen Kontinent, finde ich da unerheblich. Aber alleine die Tatsache, dass wir monatelang einfach woanders sein können, dass ich keinen Boss habe, dass wir beide keinen Boss haben, der uns irgendwie über die Schulter guckt und uns irgendwie die Hölle leisten macht, dass wir einfach Mittag, dass ich irgendwie ein Nickerchen machen kann, wann ich Bock habe, das ist für mich dann schon große Unabhängigkeit, ja.
Absolut. Das geht mir auch seit 11 Jahren so und ich könnte gar nicht mehr anders. Ich glaube, wenn ich heute sage, einen Vorgesetzten hätte, das würde, glaube ich, nicht gut gehen.
Nee, ich würde da alles, ich glaube, ich würde da ziemlich schnell rausgeschmissen werden, weil ich mir dann wahrscheinlich überall, weißt du, immer versucht, dann im Schrank zu schlafen oder unter dem Tisch oder ich weiß auch nicht.
Zu Freiheit.
Ja.
Wie geht's für dich und euch jetzt weiter?
Ah, ja, inzwischen sind wir sehr viel in Griechenland im Winter.
Auch schön.
Und nachdem wir zurückgekommen waren, dann aus Mexiko, sind wir wieder nach Deutschland. Es war Patricias Bruders Hochzeit dann der Anlass. Und mir ist dann so ein Gartengrundstück in die Hände gefallen. Und da habe ich dann eine Hütte drauf gebaut, die uns eigentlich das Leben gerettet hat, als der Lockdown war. Also der erste Lockdown, das haben wir da irgendwie verbracht und eigentlich irgendwie, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, irgendwie ohne, dass sich das dumm anhört, aber wir hatten eine schöne Zeit gehabt. Wir waren in der Natur, wir waren zu zweit und wir hatten uns und dann war alles irgendwie leichter.
Ja. Jetzt so im Nachhinein, das Leben im Auto ist ja jetzt vorbei. Wie lebt ihr jetzt?
Jetzt leben wir immer noch hier und da sozusagen. Wir mieten im Winter eine Wohnung in Griechenland. Aber jetzt halt nicht über das ganze Jahr, sondern da fahren wir im Winter hin und arbeiten da. Und im Sommer sind wir in Deutschland. Wir haben diese Gartenhütte und sind wir mal hier und mal da irgendwie, genau, jetzt auch ein bisschen mehr in München. Also wir sind immer noch, wir sind jetzt weg irgendwie vom Auto, aber wir sind immer noch sehr, sehr offen irgendwie, ohne singulären Standort, ja.
Wie viele Kisten habt ihr mittlerweile? Wie viele Kisten müsste man euren Kram jetzt aktuell reinpacken?
Oh, nicht viele.
Immer noch so wenige?
Ja, also beziehungsweise bis auf Chaos in meiner Hütte. Ich glaube, da sieht es anders aus, aber das sind einfach Bücher, die ich von überall mitnehme schon wieder. Es hat sich da zum Glück, dadurch, dass wir halt, weißt du, nicht zurückgekommen sind und dann wieder direkt eine Wohnung angemietet haben, die wir irgendwie vollstellen können, ist das immer noch super überschaubar, ja.
Also nach wie vor ein minimalistisches Leben. Aber das ist schön. Also mir geht's auch so, also ich habe zwar kein minimalistisches Leben mehr, weil ich habe tatsächlich eine Hütte angemietet, die ich wieder vollgestellt habe.
Ah, ja.
Und ich bin wieder am Limit von den 10.000 mit Sicherheit nicht. Also ich würde hoffen und denken, dass es die Hälfte ist oder weniger als die Hälfte.
Ja.
Aber man verfällt dann schon wieder in diesen Trott und in dieses, wie früher.
Ja, es aber ist man wie muss so ein Alkoholiker. Du wirst nie trocken, wirklich.
Irgendwie. Man muss sich dessen bewusst sein.
Ja.
Und wenn man sich dessen bewusst ist und weiß, wie es anders geht und dann halt eben sich nicht festklammert an den Dingen und loslassen kann, dann ist es meiner Meinung nach ein bisschen besser oder okay.
Ja, das stimmt. Also ich meine, also viel damit hat ja auch damit zu tun, glaube ich, einfach sich bewusst dessen zu sein, was du dir halt neu zulegst und welches Geld du aufwendest und was du Besseres mit diesem Geld anfangen könntest.
Ja, ja. Was gibt es abschließend etwas, was du von dieser Zeit mitgenommen hast?
Ja, also wahnsinnig viel. Man kann jeden Augenzwinkern auf mein Buch verweisen. Alles voller Lektionen.
Aber für mich ist das, ich glaube, einfach ist ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, das irgendwie auch mit Patricia gemacht zu haben, zu wissen, dass man eigentlich meistens schon so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt und dass es gut ist, von Zeit zu Zeit die zu überprüfen und gleichzeitig halt das. Und ich finde, es fällt leichter, wenn man es halt mit einem Abenteuer verbindet, irgendwie mit irgendwas, was einem neue Perspektiven bereitet, neue Anreize für die Sinne. Also ich meine, weil das Leben wird langweilig ohne Herausforderungen, oder?
Absolut. Absolut. Sehr schöner Abschluss. Sehe ich ganz genauso. Die Frage, die sich da stellt, ist aber allerdings, wie wichtig oder wäre es schwerer gewesen, wenn es kein Projekt, also wenn du gewusst hättest, also andersrum, nochmal zurück, Sebastian, wusstest du, dass es nur zeitweise sein wird? Dass es irgendwann ein Ende hat?
Nee.
Und
Nee, wir sind da ohne Plan reingegangen. Also es war ja, ich bin da auch, ich kann verstehen, wenn das manche denken, aber ich bin da auch nicht irgendwie reingegangen mit einem Buchvertrag über das Buch. Also ich hatte da überhaupt gar nicht, also ich meine, für mich ist natürlich alles die ganze Zeit irgendwie überprüft, Sachen, ob die irgendwie Bücher werden, aber das war, normalerweise unterschreibe ich Verträge halt vorher, wenn ich so Reisen mache. Aber da war es so, dass wir beide da reingegangen sind, ohne dergleichen. Also wir wussten einfach nicht. Also wir haben uns da auch wirklich keine Gedanken drum gemacht. Wir haben keine Diskussion drum geführt, wie lange wir das machen.
Mir hilft immer ganz gut, wenn ich weiß, dass es erstmal zeitlich begrenzt ist. Ich kann natürlich den zeitlichen Faktor immer verlängern.
Ja.
Aber wenn ich weiß, okay, ich mache das jetzt so lange und so lange muss ich durchhalten, dann ist es natürlich eine ganz andere Motivation meinerseits, es durchzuhalten. Und wenn es dann gut ist, dann kann ich ja immer noch weiterführen.
Das stimmt, das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung.
Und deswegen setze ich mir halt immer so projektweise, so wir machen das jetzt einmal als Projekt, das ist jetzt mal so lange.
Ja.
Und wenn es gut ist, dann übernimmt man das einfach in den Alltag.
Ja.
Und wenn es schlecht ist, dann hat man es wenigstens abgeschlossen.
Ja, das ist auch irgendwie eine gute Einstellung. Ja, vielleicht wollen wir da einfach, ja, ist lustig, dass wir da irgendwie nicht drüber nachgedacht haben. Ne? Wenn wir echt einfach so, okay, das machen wir jetzt und dann arbeiten natürlich, dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall gesagt, irgendwie ist kein Dogma im Sinne von, wir müssen jetzt nicht irgendwie Gesicht wahren und es dann ewig weitermachen, wenn wir keinen Bock mehr haben. Dann hören wir halt auf. So, aber wir hatten keinen Zeitrahmen.
Ja, cool. Wie geht's für dich weiter? Kommt jetzt das nächste Projekt? Gibt es irgendwas spruchreif, was du teilen möchtest, kannst?
Spruchreif. Ich weiß nicht, ob es spruchreif ist, aber ich bin jetzt gerade in Upstate New York bei so einer schönen amerikanischen Institution, der Writing Residency. Also so ein Aufenthalt für Schriftsteller aus der ganzen Welt, wo man einen Monat hat, um sich in Ruhe auf seine Arbeit zu konzentrieren. Leider ist es schweinekalt. Ein bisschen unterschätztes Wetter hier oben. Und und hier arbeite ich gerade an meinem ersten Roman und hoffe, dass der bald fertig wird.
Sehr cool. Hast du da schon ein Datum?
Nee, das habe ich noch nicht.
Nee, okay. Dann sprechen wir das nächste Mal drüber. Das ist dann Folge 250 vielleicht.
Genau. Aber ja, du warst ja sehr beschäftigt in der Zwischenzeit.
Ja, ich bin gespannt. Ich danke dir vielmals, dass du dir für dich heute Morgen, für mich heute Abend dir die Zeit genommen hast, um mit mir über deine und eure Reise und Abenteuer zu sprechen. Und ich wünsche dir für die Zukunft und für dein neues Buch ganz, ganz viel Erfolg. Und natürlich verweise ich hier auch nochmal gerne auf das Buch, über das wir gesprochen haben. Ich habe es auch nochmal in den Shownotes verlinkt für alle, die jetzt inspiriert und interessiert sind. Und ich danke dir vielmals.
Ja, ich danke. Es war wie beim letzten Mal eine große Freude.
Danke. Bis bald.
Ja, bis bald. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank für Freddy, dass er sich die Zeit genommen hat. Und vielen Dank an euch, dass ihr euch diese Zeit jede Woche aufs Neue nehmt. Nächste Woche geht's spannend weiter. Da spreche ich mit Thomas. Und Thomas ist vom Bodensee bis nach Beijing mit dem Fahrrad gefahren. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Notiert es euch, merkt es euch Am Dienstag um 4 Uhr morgens ist die neue Folge für euch online. Ich wünsche euch was. Hakuna Matata aus Afrika. Viele Grüße aus Afrika. Macht's gut und bleibt gesund und viel Spaß. Bis dann.